Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mit Gesa Ufer, nagelneu ist die Idee vielleicht nicht. Eine Gruppe Freiwilliger wird irgendwo in der Wildnis ausgesetzt. Die Menschen müssen verschiedene, oft ziemlich haarige Aufgaben erfüllen, um dann am Ende ein Preisgeld oder einen Titel zu gewinnen. Solche Reality-Survival-Formate wie das Dschungelcamp oder Naked Survival, die erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Der Streamingdienst Netflix hat sich jetzt eine besonders raffinierte Variante dieser Bloßstellungsshow ausgedacht. Snowflake Mountain heißt sie. Die Kandidaten gehören der Generation der sogenannten Snowflakes an, also junger Leute, die als besonders weich und verwöhnt gelten. Wir hören mal rein.
Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Joel, das ist Matt. Wir sind Überlebenstrainer.
Überleben?
Im Wald mit Feuer und so?
Snowflakes sind respektlos, faul, sehr empfindlich und besonders dünnhäutig. Ihre Einstellung zur Arbeit will nicht in meinen Kopf. Sie wollen kein eigenes Geld verdienen und halten nur die Hand auf.
Die Kulturjournalistin Jenny Zülke hat sich die Serie Snowflake Mountain für uns angeschaut. Und ich wollte von Jenny zunächst wissen, wer oder was diese Snowflakes eigentlich genau sind, also wo dieser Terminus überhaupt herkommt.
Ja, das stammt aus dem englischsprachigen Raum und bezeichnet ziemlich abwertend junge Menschen, die angeblich eben viel zu sehr von ihren Eltern verwöhnt werden, nicht durchsetzungsfähig sind, nicht resilient, nicht robust, es nicht schaffen, was durchzuziehen, aber sich gleichzeitig für genial halten und faul sind. Im Deutschen wird der Begriff auch synonym mit den Millennials, also der Generation benutzt, die zwischen 80 und den späten 90ern geboren wurde, Generation Y. Aber im Englischen ist das gar nicht so von Geburtsjahrgängen abhängig. Das benutzt man auch für die Gen Z, also die etwas später Geborenen. Und in der Serie sind das eben auch genau solche Gen Z-Mitglieder, 10 junge Leute zwischen 20 und 28 aus den USA und Großbritannien mit ganz unterschiedlichen Körpern und Hautfarben und Styles, die von sich selbst in diesen Interviews, die immer gemacht werden, auch mal sagen, dass sie keinen Bock haben zu arbeiten. Und das Wichtigste sind ihre Gucci-Flipflops und der Konturenstift und die Louis Vuitton-Tasche. Und die wussten angeblich also nicht, dass die Reality-Show, bei der sie unterschrieben haben, nicht ein Luxusressort an einem Sandstrand ist, sondern ein Survival-Camp in der Wildnis mit Holzplumps, Klo und kaltem Wasser und sind dann rechtschaffen geschockt. Und damit sie nicht gleich wieder abhauen, gibt es als Anreiz nach der Challenge ein Preisgeld von $50.000, das diese beiden Survival-Experten Matt und Joel, das haben wir gerade schon gehört, ihnen in Aussicht stellen.
Also im Grunde so komplett verpimpelte, um sich selbst kreisende, hilflose Muttersöhnchen, die dann jetzt mal ordentlich herangenommen werden. Was müssen die denn da so tun in dieser Serie?
Das sind natürlich so formattypisch recht hausgemachte Herausforderungen. Das geht damit los. Das fand ich sogar ganz lustig, dass die TeilnehmerInnen sich am Anfang ganz paar für sie elementare Dinge aus ihren riesen Koffern nehmen durften. Und dann werden die Koffer mit dem Rest Luxus und Wohlstandsplunder einfach vor ihren Augen in die Luft gesprengt. Und schon gibt es die ersten Tränen. Das kann ich auch verstehen.
Gut, okay, das ist tatsächlich schön.
Das ist lustig. Und dann kamen eben so typische Überlebensbasics dazu. Wie macht man Feuer? Wie schläft man unter freiem Himmel am Last Chance Lake, wenn überall Insekten sind? Wie duscht man kalt? Wie häutet man ein Reh, das sie aber übrigens nicht selbst erlegen mussten? Wir können ja auch da mal reinhören.
Das ist kein Geburtstagsgeschenk.
Was zum Teufel?
Ein Reh.
Warum tötest du Bambi? Was hat es dir getan?
Das ist ein Scherz.
Cat ist knallhart.
Ja.
Ich muss gleich kotzen.
So ein totes Reh ist ein harter Anblick. Aber sie werden selbst Hand anlegen müssen, damit sie lernen, wo die Nahrung herkommt.
Genau, diese Survival-Expertin Cat, die erklärt dann auch den VeganerInnen der Gruppe, dass Rehe eben manchmal von Jägern geschossen werden müssen, damit die Population sich gesund entwickeln kann und so weiter. Es wurde also nicht einfach ein Tier für die Show erlegt. Das fand ich schon mal ganz interessant.
Aber verstehe ich dich richtig, das sind jetzt dann doch größtenteils Erwachsene, die sich das freiwillig antun. Also im Grunde harmlos, oder?
Ja, ich kenne eine Menge dieser Shows, weil wir das oft im Jugendmedienschutz vorgesetzt bekommen. Und diese hier, die übrigens auch ab 12 Jahren freigegeben ist, die ist tatsächlich nicht die schlimmste. Das ist zwar auch ein unangenehmes und extrem viel mit Reaktionen wie Schadenfreude und peinlichem Berührtsein und so weiter spielen im Format. Und die Problematik bei Reality TV besteht ja normalerweise darin, dass in diesen Formaten so negative Klischees oder Stereotype verstärkt werden, dass auch Mobbing gefordert wird, dass Demütigungen genossen werden. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die ZuschauerInnen. Das wird auch immer wieder nachgewiesen. bewiesen. Aber diese Effekte bleiben bei diesem Format in Maßen, finde ich, denn es geht tatsächlich zum Beispiel nie verbal um die Körperformen der KandidatInnen und es sind wirklich alle Ausmaße dabei. Es gibt auch, anders als zum Beispiel im Dschungelcamp, keine angeblich unbemerkt benutzten Mikrorassismen oder Sexismen. Diese jungen Erwachsenen sollen tatsächlich lernen, aus dem Quark zu kommen und zusammenzuarbeiten, auch wenn er steinig wird. Und das schaffen sie am Ende auch fast alle. Aber die Formen, also das Format lädt trotzdem, finde ich, allein visuell dazu ein, diese Menschen zu bekichern. Es werden auch immer wieder ihre schlechtesten Eigenschaften exponiert. Insofern ist das auch nur ein weiteres, ein bisschen weniger, aber dennoch ärgerliches Reality-Format.
Aber warum, Jenny, sind diese Formate eigentlich grundsätzlich so beliebt?
Ja, damit beschäftigen sich viele Studien. Es gibt einerseits wohl diesen Spaß an Sentimenten wie Ekel oder Schadenfreude und das damit verbundene sich absetzen von den anderen, die so doof sind, da mitzumachen. Man fühlt sich also etwas Besseres. Das ist ja ein positives Gefühl. Und andererseits werden solche Formate normalerweise ja auch nicht allein geschaut, sondern in sogenannten medialen Emotionsgemeinschaften. So wird das vor 2 Jahren von einer Gruppe Medienwissenschaftlerinnen hier in Berlin mal genannt, die das untersucht hat. Da treibt man sich eben auch gegenseitig an und schaukelt den Ekel hoch und erlebt aber trotzdem was Gemeinsames, so als Schamdroge. Ich finde, die schlimmeren Beispiele, wie eben Dschungelcamp oder Naked Survival, wo tatsächlich aus Schaugründen Wildnistiere getötet werden, wirklich noch ein Zacken voyeuristischer und abstumpfender. Dieses hier ist eher nur ein bisschen langweilig. Und es werden auch durchaus ambivalente Bilder gezeigt, die das mit der Toleranz und dem Ehrgeiz ein bisschen konterkarieren. Und die Sache mit diesen Mentoren, mit dem militärischen Drill, die finde ich auch ganz furchtbar. Aber eben im Gegensatz zu anderen ähnlichen Shows setzen ja ans Ende das hehre Ziel, den Schneeflocken, das Gemeinschaftsgefühl einzupauken und ihnen die Faulheit auszutreiben. Und anders als beispielsweise bei Heidi Klum sind das wirklich Erwachsene mit unterschiedlichen Körperformen. Insofern würde ich sagen, also ich würde jetzt nicht pädagogisch wertvoll sagen, aber richtig fatal ist das auch nicht.
Die Kulturjournalistin Jenny Zülker über Snowflake Mountain. Das Reality-Format ist ab sofort bei Netflix zu sehen.